Schön, dass Sie hier sind. Ich begrüße Sie herzlich zum Podcast Die Zukunft ist regional von NRW ist gut. Ich bin Ulrike Meyer und habe mich für diesen Beitrag mit Menschen unterhalten, die in der landwirtschaftlichen Erzeugung und der Produktion von Lebens- und Genussmitteln aus Nordrhein-Westfalen tätig sind. Sie sind Mitglieder von Ernährung NRW und engagieren sich für Regionalität im Allgemeinen und für Herkunft, Heimat, Genuss und Tradition, ebenso wie für Nachhaltigkeit, Solidarität, Innovation und Sicherheit im Besonderen. Mein erster Gast in diesem Talk ist Burkhard Sagel. Lassen Sie uns zunächst mal über die Regionalität sprechen, die in der DNA des Ernährung NRW verankert ist, aber wie mir scheint, in Ihrer ebenso. Wie drückt sich denn die Regionalität in Ihrem Handeln und in Ihrem Marktauftritt genau aus?
Erstmal hallo, guten Tag. Wir vermarkten unsere Waren bei uns ab Hof. Wir haben zwar auch einen Versand, der wird aber kaum genutzt. Das ist eher für so ein paar Leute wie meine Schwester, die weggezogen sind. Also das ist eigentlich das Grundthema, dass die Leute, die hier vor Ort sind, hier bei uns einkaufen und hier vor Ort das beziehen können, ihre Produkte. Und dass wir eben, wir haben ein kleines Netzwerk mit mehreren Betrieben und aus diesen Betrieben, die alle hier vor Ort um die Ecke sind, da bedienen wir uns.
Ich weiß, dass für Sie auch Nachhaltigkeit im Kontext regionaler Erzeugnisse eine wichtige Rolle spielt. Beschreiben Sie doch bitte mal, was wir genau uns darunter vorstellen dürfen.
Ja, nicht nachhaltig, wenn natürlich möglichst alles vor Ort in der Region produziert wird und eben nicht über weite Strecken transportiert wird. Also das ist sowohl bei der Futterbasis als auch bei der Vermarktung. Wir arbeiten nur mit kleinen Firmen zusammen, die hier vor Ort sind und nicht mit überregionalen Firmen oder sowas. Das machen wir einfach nicht. Und das ist dann automatisch für mich nachhaltig, wenn man vor Ort bleibt.
Der Verein Ernährung NRW versteht sich als starke Solidargemeinschaft. Wie erleben und leben Sie persönlich Solidarität in Ihrem betrieblichen Alltag und auch in Ihrem Handeln?
Ich glaube, das ist bei uns eines der ganz zentralen Punkte, weil wir arbeiten im Netzwerk mit mehreren Bauern zusammen und jeder ergänzt den anderen so ein bisschen. Ich habe den großen Vorteil, dass mein Hof einen direkten Autobahnanschluss hat. Also die Autobahnauffahrt ist nur wenige Meter vom Hof entfernt und dadurch erreichen mich einfach am meisten Kunden. Und deswegen haben wir von den Betrieben den Verkauf bei uns auf den Hof gestellt, weil ich am ehesten an den Kunden dran bin, also den geringsten Weg habe. Auch das gehört hier zum Thema Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit. Und so machen wir das. Das sind viele kleine Betriebe, also 10 sind wir, glaube ich, inzwischen, die das machen und wo wir die Produkte von an meinem Hof vermarkten. Und da steht auch auf jedem Produkt drauf, von welchem Bauern das ist. Deswegen würde ich das sagen, das ist schon sehr solidarisch, sehr Zusammenhalt. Und die Bauern, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die stehen Schlange.
Ja, das heißt also, das Netzwerk ist durchaus noch erweiterungsfähig.
Ja, wenn es erweiterungsfähig ist, liegt es am Kunden, dass die Kunden nicht ganz so aufspringen. Ich sehe das Problem auch nicht in der Preisgestaltung, sondern in der Bequemlichkeit der Menschen.
Zu Ihren Kundinnen und Kunden, auch zu deren Kindern, haben Sie scheinbar engen Kontakt, wie man Ihren Schilderungen entnehmen kann. Warum ist denn Authentizität, beziehungsweise warum sind so authentische Menschen in der regionalen Vermarktung wichtig, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, dass ganz viele große Firmen durch ihre Werbegeschichten an Glaubhaftigkeit verloren haben. Und umso wichtiger ist es, Glaubhaftigkeit zurückzubekommen, dass der Kunde Vertrauen zum Bauern, zu dem bekommt, was vor Ort ist. Und das kriege ich natürlich nur, wenn ich die Tür aufmache, wenn ich den Kunden sehen lasse auf meinem Hof, was los ist. Deswegen machen wir viele Veranstaltungen auf dem Hof und auch wenn ich Videos mache auf Social Media, sind das oft Live-Videos. Also bei Facebook sind wir ganz stark unterwegs, weil dort eben diese Live-Videos bevorzugt werden. Und das ist einfach authentischer und klarer, als wenn man eine Sache zusammenschneidet, schön hermacht, eine nette Musik unterlegt, die überhaupt nichts mit dem Betrieb zu tun hat und mit dem Ganzen, sondern einfach so, wie jetzt auch den verschnupften Bauern, wie er so gerade ist, der erzählt, wie ihm die Nase gewachsen ist und dann stimmt das. Da kommt natürlich auch mal ein blödes Wort raus oder ist mal nicht so perfekt. Aber meine Erfahrung ist, dass unsere Kundschaft, die natürlich sehr klein ist, wir haben ein Nischenprodukt, dass die darauf steht. Ne? Die mögen das, wenn es authentisch ehrlich ist. Wenn ich sage, hör mal, ihr hat was nicht gepasst. Ne? Das letzte Rind war tatsächlich ein bisschen zu mager gewesen. Ne? Müsst ihr mal gucken. Also, das sind ganz einfache Geschichten, die dann kommen. Ne? Oder wenn ich berichte, wie die Ohrmarken eingezogen werden oder der Stall gemistet wird. Das wollen die Leute sehen. Wir haben also ungefähr auch 30 Familien, die Zugang zu unserer Webcam haben. Wir haben im Kuhstall eine Webcam. Wir haben also etliche Leute, die uns rund um die Uhr 24 Stunden, 365 Tage kontrollieren, wo ich da mit offenen Karten spiele. Weil wie auch ich vergesse mal, einen Tag habe ich ein bisschen zu viel eingestreut, einen Tag mal ein bisschen zu wenig. Das ist dann, oder da ist ein Siloballen, da ist ein bisschen Schimmel am Rand. Den nehme ich natürlich weg und schmeiße ihn weg. Aber dann sind natürlich bei Leuten, die gar keine Ahnung haben, sofort die Frage, wie kann sowas passieren? Ja, wir arbeiten mit Natur. Wir arbeiten nicht mit Schrauben, wir arbeiten nicht mit Chemie, wo man das genau berechnen kann. Wir sind eben immer abhängig von dem, was das Wetter mit uns macht, wie es draußen spielt. Und da so ist das Leben und es ist da einfach nicht alles perfekt, ne?
Ich habe mich zu bedanken bei Ihnen für das Gespräch. Ich will Sie dann jetzt mal wieder in den Stall entlassen. Und ich freue mich dann, wenn wir uns auf der EGW sehen.
Sehr gerne. Ich freue mich auch. Alles Gute.
Alles klar, Ihnen auch. Ich begrüße nun Elisabeth Vielhaber, die seit März 2020, also mit Beginn der Pandemie, in der siebten Generation eine große Handwerksbäckerei in Sundern leitet. Regionalität wird in Ihrem Familienunternehmen seit Jahrzehnten großgeschrieben. Wie drückt sie sich in Ihrem Handeln und in Ihrem Auftreten am Markt aus, die Regionalität?
Bei uns steht das Thema Regionalität sehr hoch, da wir von unseren Landwirten aus der Region, und Region definieren wir als einen Umkreis von circa 40 bis 50 Kilometern, das Getreide bekommen, das Roggengetreide, welches wir bei uns in der hauseigenen Mühle vermahlen und dann direkt daneben, wo unsere Backstube steht, dann frisch verbacken. Also bekommen wir den wichtigsten Rohstoff für unsere Roggenbrote und natürlich auch Brötchen direkt aus der Region und bieten sie dann wieder der Region an. Es ist also ein geschlossener Kreislauf und der hat sich seit vielen, vielen Jahren bewährt, nämlich ja mehr als 200 Jahren schon.
Sie berichteten schon mal von der Solidarität Ihrer Mitarbeitenden. Wie und wo leben und erleben Sie Solidarität in Ihrem wirtschaftlichen Handeln und im Betriebsalltag darüber hinaus?
Krisenzeiten sind natürlich auch immer eine Herausforderung, die gemeistert werden kann, wenn man sehr eng zusammenhält. Das war gerade zu Beginn oder während Corona sehr schön zu sehen, wie da auch die einzelnen Teams miteinander gesprochen haben und sich zusammensetzen konnten und gesagt haben, wer muss wie viel verdienen. Unterm Strich. Also eine alleinerziehende Mutter, die durfte dann mehr arbeiten als jemand, der durch einen anderen Partner schon gut abgesichert war. Und das wurde dann entsprechend ausgeglichen, als wir in der Kurzarbeit waren. Das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass es nicht immer nur um die eigenen Interessen geht, sondern dass man sich auch definitiv um den anderen kümmert. Und auch wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sich um die Probleme in einer anderen Abteilung bemüht, und Herausforderungen und da auch Lösungen mitsorgt, dann zeigt das für mich, dass wir ein starkes Team sind und darauf kommt es in der jetzigen Zeit ganz besonders an.
Wie wahr? Sie selbst sind ja durchaus eine innovative Jungunternehmerin im Bäckereihandwerk. Wo sehen Sie heute die größten Potenziale für Innovationen in der nordrhein-westfälischen Land- und Ernährungswirtschaft allgemein? Und was sind Ihre Innovationen?
Gerade im Bäckerhandwerk haben die letzten Jahre gezeigt, dass sehr viele Glaubenssätze ganz stark das wirtschaftliche Handeln dominieren. Das zeigt jetzt alleine schon die Idee, dass man auch mal Roggengetreide nimmt, um damit Backwaren im süßen Bereich herzustellen. Vorher galt immer der Glaubenssatz, also die feste Annahme, die feste Prämisse, dass wir Roggen nur für Brot und Brötchen benutzen. Und gar nicht erst in den süßen Bereich gehen. Und wir zeigen mit unseren neuen Produkten, dass dies auf jeden Fall möglich ist und gerade für Roggen absolut sinnvoll, weil es ein sehr zukunftsfähiges Getreide ist mit Hinblick auf den Klimawandel im Vergleich beispielsweise zu Weizen oder Dinkel. Wir brauchen den Roggen in der Zukunft. Und warum also nicht mal einen Glaubenssatz brechen, aufbrechen und zu probieren, ganz neue Produkte an den Markt zu kriegen, die da genau der ganzen Sache entsprechen. Also versuchen wir in unserem Handeln zu gucken, okay, woran haben wir die letzten Jahre wirklich fest geglaubt, was einfach starr ist, wie können wir das aufbrechen und ganz neu denken? Das ist so unser Ansatz, um immer wieder auch mal neue Sachen zu überlegen.
Und das haben Sie jetzt getan?
Genau, das haben wir in den letzten Jahren, haben wir sehr viel probiert, sowohl in unserer hauseigenen Mühle bei der Vermahlung von Roggen. Da haben wir eine traditionelle, alte, sehr, sehr schöne Mühle mit viel Holz, also so einem richtig Wohlfühlcharakter. Und durch die eigene Mühle können wir natürlich unterschiedliche Mahlerzeugnisse herstellen, wie besonders helles Roggenmehl. Und das konnten wir dann mit der Expertise und der Erfahrung unserer Bäckermeister direkt nebenan in vielen Versuchen zu einzigartigen Rezepturen verbacken. Und da sind wir jetzt sehr stolz, dass wir die auf der Internationalen Grünen Woche präsentieren können. Und das ist auch tatsächlich der Markteintritt dieser Produkte.
Das ist ja eine schöne Überraschung. Da sind wir alle sehr gespannt. Wahrscheinlich ist das super lecker. Und mir bleibt dann eigentlich nur vielen Dank für das Gespräch zu sagen. Und sehr gerne. Wir freuen uns darauf, Sie auf der Internationalen Grünen Woche zu sehen.
Gleichfalls, wir freuen uns auch.
Heute ist Benedikt Sprengler mein Gesprächspartner. Mit seiner Familie und vielen zuverlässigen Helfern bewirtschaftet er einen landwirtschaftlichen Betrieb in Beckum mit Schweinehaltung und baut neben Soja, Acker und Buschbohnen seit ein paar Jahren auch Edamame an. Eine Gemüsesojabohne, die uns bis vor einiger Zeit hauptsächlich bei unserem Lieblingsjapaner begegnet ist. Aber das ist kein Widerspruch zur Regionalität. Also, Herr Sprenker, wie dokumentieren Sie Regionalität in Ihrem Tun und in Ihrem Auftritt am Markt?
Ja, hallo Frau Meier, vielen Dank für die Frage. Ja, wir haben die Regionalität bei der Edamame im Grunde eingeführt. Sie ist ja normalerweise eine Importware und wir zeigen, dass wir sie sehr gut hier anbauen können und dass wir dadurch natürlich viele Transportkilometer einsparen können, dass wir sie sehr sicher und zuverlässig in der Qualität anbauen können. Und das zeigen wir in unserem täglichen Handeln und das kann man bei uns auf dem Betrieb sich auch angucken. Und so kommt eine internationale Spezialität frisch vom Feld in Beckum in den Handel und regionaler geht's nicht.
Sie produzieren aus Edamame nicht nur gesunde, sondern auch überraschende Produkte. Welche Verbindung stellen Sie zwischen diesen Produkten und dem Thema Genuss her?
Ja, Edamame ist eine besondere Bohne. Sie wird ja oft zum Bier genossen, also als Snackgemüse. Sie ist aber auch genauso gut in der Verarbeitung was Genussvolles. Wir bringen zum Beispiel unsere Snackcreme mit. Das ist eine Edamame-Creme mit Kichererbse, die vielen, vielen Menschen sehr gut schmeckt. Und für uns eben ein Beispiel für Genuss ist, was man mit Edamame machen kann.
Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit regionalen beziehungsweise speziell mit Ihren Erzeugnissen?
Ja, nachhaltige Produkte sind für uns auch oft regionale Produkte. Sie schließen Wirtschaftskreisläufe in unserem Betrieb, einmal ökologisch gesehen, dann ökonomisch und auch sozial. Wir schaffen damit Wertschöpfungskreisläufe bei uns in der Region. Und das macht unseren Betrieb krisenfester in den derzeitigen Situationen, was Klimawandel angeht und was Veränderungen angeht. Und wenn wir es dann schaffen, so nachhaltig zu wirtschaften, dann ist es auch für die nächste Generation ein wichtiges Thema und ein Zukunftspfand, auf das wir setzen können.
Mit dem Anbau von Edamame haben Sie auch Innovationsbereitschaft signalisiert. Wo sehen Sie denn in der Land- und Ernährungswirtschaft allgemein Innovationspotenziale?
Ja, ich denke, dass wir es bei uns ganz gut zeigen können, dass unsere Innovation, also diese Edamame bei uns anzubauen und sie dann in den Markt zu bringen, auch direkt bis zum Verbraucher, das ist eine Rieseninnovation für uns gewesen im Betrieb und in der Ernährungswirtschaft ist dieser Wandel dahin, dass die Erzeuger mit als Ansprechpartner gelten, so ein Wandel, der sich verstetigt hat. Also wir sind sehr gut unterwegs mit einigen Einzelhändlern, die wir direkt beliefern, aber auch im größeren Umfang, wenn wir an große Supermarktketten denken, die dann auf unseren Ansatz der regionalen Produkte Wert legen und wo wir dann eine Möglichkeit haben, auch mitzuarbeiten.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Sprenker. Und wir sehen uns auf der IGW. Guten Tag, Herr Kritschwaluschi. Sie betreiben seit circa 5 Jahren eine handwerkliche Distillerie, für die der Gin und das Bergische Land gewissermaßen die Auslöser waren. Beschreiben Sie doch mal, wie genau sich Regionalität in Ihrem Handeln und Ihrem Auftreten am Markt darstellt.
Unser Produkt führt im Namen die Herkunft aus dem Bergischen Land. Damit gehen wir sehr offensiv um und interpretieren das dadurch, dass der Herstellungsprozess und die Zutaten fast ausschließlich sich aus der Region bedienen. Das heißt, es wird nichts verwendet, was irgendwo anders wächst. Es kommt alles aus der Region. Das Design und der Markenauftritt bedient sich ganz klar Signale, die historisch bedingt aus dieser Region stammen. Also das Farbklima, die Art der Darstellung, die Typografie, all das hat einen Bezug zum Bergischen Land. Und das ist im Grunde ganz transparent und sehr nachvollziehbar durchdekliniert.
Die Herkunft spielt in Ihrem Marketing eine große Rolle. Wie kommunizieren Sie dieses Thema denn ganz konkret? Also über das hinausgehend, was Sie gerade beschrieben haben.
Also wir versuchen es visuell, das heißt Bilder und Darstellungen oder wie wir unser Produkt platzieren und wie wir unser Produkt versuchen darzustellen, hat immer Hinweise aus der Region. Das heißt, mitunter gibt es historische Gebäude oder vor allen Dingen in unserem Fall die Landschaft, die ganz klar typische Merkmale aufweist, die identifizierbar sind für die Herkunft. Das heißt, im visuellen Kontext versuchen wir immer, unser Produkt in diese Region reinzuplatzieren. Und auf der textlichen Ebene, also auf der kommunikativen Ebene, benutzen wir vor allen Dingen immer Idiome oder Wörter, die mitunter eben auch der Region zuzuordnen sind.
Sie produzieren ja nicht nur den Gin, sondern auch andere Produkte für Genießerinnen und Genießer. Welche Verbindung stellen Sie denn zwischen den Produkten und dem Genuss her?
Also der Anker oder die Basis unserer Produkte ist tatsächlich immer der Gin, der sich eben aus Botanicals, also Zutaten aus der Region zusammenstellt. Und darüber hinaus haben wir weitere Produkte entwickelt, die mit diesem Gin arbeiten, aber auch in diesem Fall müssen die Zutaten einen regionalen Kontext erfüllen, also müssen einen regionalen Bezug herstellen können. Das heißt, auch in dem Fall benutzen wir einfach Zutaten, die bei uns wachsen. Und da wir ja nun mal dieses Thema Spirituosen, Alkohol bedienen, glaube ich, stellt sich die Frage nach dem Genuss einfach nicht. Also was wir da bespielen, ist dieses Lifestyle-Thema eben im regionalen Kontext. Und ich glaube, das geht Hand in Hand mit Genuss.
Das war in jedem Fall ja eine ganz schöne Pionier- und Experimentierarbeit von Ihnen da vor mehr als 5 Jahren. Ich weiß nicht, wann Sie angefangen haben, diese 2008. Ganze Sache.
4 Jahre ist es jetzt.
Aber wo sehen Sie denn generell Innovationspotenzial in der Land- und Ernährungswirtschaft über das, was Sie vollbracht haben, hinaus?
Das ist natürlich eine schwierige Frage tatsächlich, weil wir ja wirklich nur ganz explizit eine Nische besetzen. Und wir gehen da auch diesen ganz traditionellen Weg. Das heißt, wir entwickeln eine Rezeptur, stellen die her auf traditionelle Art und Weise und bedienen uns dann wiederum der Produktivität von Fachleuten. Ich glaube, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, deswegen erfolgreich ist und sich verfängt, weil wir im höchsten Maße versuchen, transparent zu sein. Also diese Regionalität, die wir im Grunde vor uns hertragen, ist nachvollziehbar, sowohl im Markenauftritt, aber eben auch im Produkt. Das muss jetzt kein Weg sein, der für alle Produzenten gilt. Und mir ist auch klar, dass die Verantwortung bzw. die Anforderungen an andere viel größer sind. Trotzdem sehe ich tatsächlich einen Weg darin, das Tun, was man hat, erstmal zu beschränken auf dieses klassische Handwerk. Also man muss wissen und verstehen, was man da macht.
Ja, ich denke mal, dass sich das bewähren wird. Ich denke mal, dass Sie da auf einem guten Weg sind, sonst wären Sie nicht jetzt schon seit 4 Jahren am Markt übers Bergische hinaus etabliert. Und dann bleibt mir jetzt nur noch Ihnen ganz herzlichen Dank für das Gespräch zu sagen.
Sehr gerne.
Ich begrüße heute Isabel Hielscher, die mit ihren Eltern in mittlerweile 3. Generation bzw. 4. Generation einen landwirtschaftlichen Betrieb im Bergischen Land führt. Die Milchwirtschaft steht im Fokus. Circa 200 Kühe, um die sich maßgeblich die 24-jährige Juniorchefin Isabel kümmert, liefern die Milch, aus der hochwertige regionale Molkereiprodukte und tolle Käsesorten produziert werden. Sie werden über den eigenen Hofladen und inzwischen sogar deutschlandweit vermarktet und natürlich auch im eigenen Restaurationsbetrieb verarbeitet und angeboten. Wie drückt sich denn die Regionalität in Ihrem Handeln und in Ihrem Auftritt am Markt aus, Frau Hielscher?
Ja, zum einen, wie Sie schon richtig gesagt haben, über unsere Direktvermarktung. Wir haben eben eine Käserei dabei, einen Hofladen und ein Restaurant. Dann liefern wir noch unsere Milch und Milchprodukte an diverse Cafés in den umliegenden Städten, also zum Beispiel Köln und Düsseldorf. Und wir verkaufen unsere Produkte auch an Wiederverkäufer. Gerade die Cafés, die schätzen eben auch ganz besonders, dass hier kein Müll anfällt, weil wir mit einem Pfandsystem arbeiten. Und bei uns selbst drückt sich das eben so aus, dass wir natürlich auch viele eigene Produkte konsumieren.
Isabel, Sie kommunizieren die Herkunft Ihrer Produkte. Wie und wo geschieht das genau?
Ja, wir sind bei unseren Kunden im Gespräch immer ganz offen. Im Hofladen, wenn Fragen gestellt werden, werden die natürlich wahrheitsgemäß beantwortet. Wenn wir Besucher bei uns am Kuhstall haben, wird auch erzählt, es werden Fragen beantwortet. Wir lassen auch die Besucher bei uns im Stall gucken. Dann können sie auch immer wieder Fragen stellen. Und das Letzte ist dann noch, dass ich selber im Internet aktiv bin. Auf Instagram versuche ich, viele Vorurteile aus dem Weg zu räumen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Und da ist eben der große Vorteil, dass man innerhalb von kurzer Zeit viele Menschen erreichen kann.
Was denken Sie, welche Bedeutung hat das Thema Heimat bei der Wahrnehmung Ihrer Produkte und Ihres Betriebes?
Also ich glaube schon, dass das ja eine große Bedeutung hat. Also wir kommen ja aus dem Bergischen Land, wir sind eine Grünlandregion Und die Tierhaltung, die ist ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Viele vergessen eben auch, dass die Tierhaltung wichtig ist, um Kreisläufe zu schließen. Und das wollen wir in der Landwirtschaft ja ganz eindeutig tun. Wir nutzen zum Beispiel auch viele eigene Düngemittel. Und ja, gerade deswegen ist eben dieses Heimatgefühl extrem wichtig, um diesen Kreislaufgedanken zu verfolgen.
Auch authentische Menschen sind für die regionale Vermarktung wichtig. Warum, glauben Sie, Isabel, ist das so?
Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil Glaubwürdigkeit einfach das A und O ist. Und authentisch ist man eben, wenn man auch glaubwürdig ist. Man sollte immer selbst von den eigenen Produkten auch überzeugt sein. Und viele vergessen auch, dass wir selbst als Landwirte immer die Konsumenten unserer eigenen Produkte sind. Und wenn man da sich eben authentisch und wirklich real präsentiert, so wie es eben in der Wirklichkeit auch ist, dann kommt das auf jeden Fall immer gut an.
Ja, dann sind authentische Menschen eben auch wahrhaftig. Also ist authentisch auch wahrhaftig und ehrlich.
Genau.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Ihnen der Talk gefallen und Sie über die Regionalität in der nordrhein-westfälischen Land- und Ernährungswirtschaft informiert hat. Hören Sie uns gerne wieder zu bei Die Zukunft ist regional, dem Podcast von Ernährung NRW. Und besuchen Sie für weiteres Wissenswerte auch die Website nrwistgut.de. Das Projekt wird gefördert vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.